Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie, wo wir alles rund um Demokratie, Politik und Gesellschaft sprechen. Das tun wir zu bundesweiten Themen, aber auch zu Inhalten der Landes- und Kommunalpolitik hier in NRW, wo ich lebe und arbeite. Mein Name ist Marc Hamacher und heute geht es weiter mit unserer Serie zur Landtagspolitik. Letzte Woche haben wir mit Sebastian Haug von der CDU über die schwarz-grüne Landesregierung hier in NRW gesprochen. Heute wollen wir uns mal die Perspektive der SPD dazu anhören. Dabei sprechen wir über Themen wie Kürzungen im Sozialbereich, Arbeitsmarkt, Rolle der Gewerkschaften, Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderung und über die deutsch-polnische Freundschaft. Dazu begrüße ich jetzt unseren heutigen Gast. Er ist seit 2010 NRW-Landtagsabgeordneter der SPD, gewählt für den Wahlkreis Solingen-Wuppertal. Er ist Vorsitzender des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Außerdem ist er Mitglied im Ausschuss für Europa und Internationales und Mitglied in der Parlamentariergruppe NRW-Polen, Ukraine, Mittel- und Osteuropa und Baltikum. Herzlich willkommen hier im Podcast, Herr Josef Neumann.
Wunderschönen guten Morgen, hallo.
Herr Neumann, bevor wir tiefer in die politischen Themen einsteigen, können Sie einmal Ihren Weg hin zum Landtagsabgeordneten so ein bisschen beschreiben?
Naja, ich bin ja ein immer politisch engagierter Mensch gewesen, aber um ein Mandat wie im Landtag zu bekommen, muss ich sagen, war jetzt nicht so meine Lebensplanung. Ich war hier in Solingen Geschäftsführer der Lebenshilfewerkstätten und anderer Lebenshilfebetriebe. Und 2009 kam ein ehemaliger Kollege von mir aus Wuppertal und sagte, hör mal, wir suchen für die Wahl im Mai 2010 einen Kandidaten für den Wahlkreis Wuppertal-Solingen. Du kennst dich da wunderbar aus, du hast in Wuppertal gearbeitet, jetzt arbeitest du in Solingen, hättest du nicht Interesse. Aber bedenke, der Wahlkreis, den hat letzte Male immer die CDU gewonnen, das wird nicht einfach. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das mal. Und Muttertag 2010 war die Wahl und ich habe die Wahl auch direkt gewonnen und danach noch einmal dreimal das Direktmandat geholt.
Und genau, Sie sind seit 2010 jetzt zum vierten Mal gewählt, bis jetzt Abgeordneter. Was können Sie denn so bisher vorzeigen über diese jetzt ja fast 15 Jahre? Was sind so die Erfolge?
Das ist ganz unterschiedlich, weil es ja ganz unterschiedliche Themenfelder gibt. Wenn ich sagen würde, was waren für mich wichtige Highlights, war zum Beispiel das Thema Nichtraucherschutz. Wir haben ja damals in Nordrhein-Westfalen das Thema Nichtraucherschutz ja angepasst oder angefasst. Das war damals eine heilige Kuh. Nichtraucherschutz war auch in der eigenen Fraktion nicht einfach umzusetzen, ja, weil es natürlich auch da viele Raucher gab. Und ich war einer von denen, die proaktiv sich für diesen Nichtraucherschutz engagiert haben. Und wir haben am Ende des Tages tatsächlich nicht nur in der eigenen Fraktion, sondern auch im Landtag eine eigene Mehrheit bekommen. Und wenn ich heute Jugendlichen oder Schülerinnen und Schüler, die mich besuchen, im Landtag erzähle, dass man in Nordrhein-Westfalen früher in jede Disco, in jede Kneipe, in jedem wie auch immer Ort rauchen konnte, dann schauen die mich staunend an und glauben das nicht. Aber das war zum Beispiel ein Teilstück meiner politischen Arbeit. Zweites wichtiges Thema, und das ist wichtig jetzt nicht nur für die Lande, sondern auch für die kommunalpolitische Ebene, das war das Thema Kommunalfinanzen. Wir leben ja hier in einer Region, wo die Kommunen wenig Geld haben, seit Jahren mehr oder minder massive Altschulden vor sich tragen. Und wir haben damals den Stärkungspakt Stadtfinanzen gemacht. Da hat eine Stadt wie Solingen 220 Millionen Euro daraus profitieren können und die Stadt Wuppertal mehr als das Doppelte davon. Das war der erste große Beginn, die Entschuldung der Kommunen zu machen. Und ich bin stolz darauf, weil seit dieser Zeit ist es eigentlich in dieser Höhe an keiner Stelle, in keiner politischen Regierung mehr gelungen. Und der dritte Punkt, das hat was sozusagen mit meinem sozialen Engagement zu tun, mit dem Thema Inklusion. Wir haben im Landtag von Nordrhein-Westfalen, und da war ich proaktiv sehr beteiligt, durchgesetzt, dass alle Menschen mit Behinderung in Nordrhein-Westfalen wählen dürfen. Es war ja trotz UN-Konvention, trotz Verfassung, die Würde des Menschen ist unantastbar, niemand darf aufgrund seiner Behinderung benachteiligt werden, war es in Nordrhein-Westfalen und in der Bundesrepublik auch so, dass zum Beispiel Menschen, die unter einer besonderen Betreuung standen, nicht wählen durften. Und als ich diese Initiative aufgenommen habe zur Wahl, dass alle Menschen wählen dürfen, gab es natürlich sehr viele Argumente dagegen. Und mein Gegenargument war damals, wie kann es sein, dass zum Beispiel ein Patient, der seit 2 Jahren in Koma liegt, ein Wahlrecht hat und ein Mensch mit geistiger Behinderung, der unter Betreuung stand, nicht wählen durfte. Und das hat am Ende auch damals unsere Regierung überzeugt. Und ich bin froh, dass Hannelore Kraft das damals massiv unterstützt hat. Und seitdem dürfen nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern der Bund ist ja 3 Jahre später gefolgt und im Jahre 2020 durften auch in Deutschland alle Menschen mit Behinderung wählen, auch die, die unter einer besonderen Betreuung standen. Und ich finde, das ist ein wichtiger Beitrag zur Demokratie gewesen. Das sind nur drei Schwerpunkte aus meiner Arbeit, aber es sind für mich ganz wichtige, zentrale Punkte.
Jetzt regiert ja aktuell nicht die SPD, sondern eben die CDU zusammen mit den Grünen. Wie würden Sie denn jetzt so ein Zwischenfazit ziehen von dieser Regierung bisher? Was läuft vielleicht auch gut? Vielleicht ein paar Punkte, aber was läuft auch schlecht aus Ihrer Sicht?
Naja, wenn man die letzten Jahre sich betrachtet, dann macht man ja immer mit dem Vergleich mit dem, was lief in Berlin. Ne? Also du hast eine schwarz-grüne Regierung in Nordrhein-Westfalen und die Ampel war ja in Berlin. Und während in Nordrhein-Westfalen das eher geräuschlos lief, war das in Berlin immer mit viel Krach verbunden. Und dann konnte man sozusagen Unterschiede feststellen. Nun, am Ende des Tages zählt aber nicht, ob laut oder leise regiert wird, sondern was kommt hinten bei raus. Und da muss man, wenn ich jetzt die letzten 3 Jahre der Ampel mir anschaue, im Vergleich zu Schwarz-Grün NRW, da muss man sagen, ja, Schwarz-Grün war geräuschlos, aber bei weitem nicht so innovativ wie die doch sehr verschriene Ampel. Ja, und wir haben in Nordrhein-Westfalen, wenn wir die wirtschaftliche Entwicklung uns anschauen, dann hinken wir durchaus bundesweit zurück. Und für mich ziemlich enttäuschend als jemand, der sich sehr stark für das Thema Teilhabe und Inklusion einsetzt, dass ausgerechnet in diesem Politikfeld wir unter Schwarz-Grün nicht vorwärts gekommen sind. Im Gegenteil, wir haben in vielen gesellschaftlichen Bereichen von Menschen mit Behinderung jetzt einen Rückschritt erlebt. Politische Themenfelder, die zurückgefahren wurden. Im Bildungsbereich beispielsweise, aber auch im Bereich von barrierefreien Wohnen, ja. Wir sind im Bereich Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung nicht vorwärts gekommen. Und es gibt viele Themenfelder in diesem Bereich, wo ich sage, wow, da hat man einen hohen Anspruch im Koalitionsvertrag beschrieben, aber in der politischen Praxis bis jetzt noch nicht umgesetzt.
Genau, das ist ja ein Thema, was häufig diskutiert wird, dass nur weil es reibungslos läuft und gut aussieht quasi, dass es nicht unbedingt alles gut läuft. Das ist ein häufiger Vorwurf, der ja auch beispielsweise von der FDP erhoben wird. Können Sie denn auch was Positives sagen zur schwarz-grünen Regierung? Ist jetzt aus der Opposition vielleicht nicht typisch, aber...
Ja, also ich kann für Politikfelder wie beispielsweise Europa oder die Frage Ukraine, das, was Nordrhein-Westfalen an Engagement in der Ukraine hat, wir haben eine eigene Partnerregion, die Dnipro, in der wir uns stark engagieren, da sind Beispiele, die, ich sag mal, weit über Schwarz-Grün landesweit auch unterstützt werden, auf den Weg gebracht werden. Also da kann man durchaus sagen, dass Schwarz-Grün an diesem Punkt sich sehr stark engagiert auch. Und ich leiste meinen eigenen Beitrag auch dazu. Und da gibt es eine sehr kollegiale, fraktionsgreifende Zusammenarbeit auch in diesem Bereich. Und auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Beitrag zur Demokratie, dass sachliche Politik auch durchaus auf breiten Schultern getragen werden kann, wenn die Regierungen das auch wollen. Und das ist ein politisches Beispiel, wo dies durchaus sehr positiv funktioniert.
Ein Thema, was letztes Jahr sehr kontrovers diskutiert wurde, gab es auch Demonstrationen, waren die Kürzungen im Sozialbereich der schwarz-grünen Regierung. Können Sie uns da noch mal so ein bisschen durchführen, was da genau passiert ist und wie Sie das sehen?
Naja, im Grundsatz muss man sagen, waren diese Kürzungen im Sozialbereich Kürzungen, die ich mir unter einer schwarz-grünen Regierung hätte nie vorstellen können.
Sondern eher unter einer schwarz-gelben, meinen Sie?
Ja, weil wenn ich mir den Koalitionsvertrag anschaue, aber auch den Anspruch der Grünen in der Gesellschaftspolitik, in der Teilhabepolitik, dann muss man sagen, haben wir mit dem Haushaltsentwurf und mit den Kürzungen, die wir ja jetzt erleben, eine politische Richtung bekommen, die ich nie vermutet hätte. Dass Versuche es gab, beispielsweise bei der AIDS-Hilfe zu streichen, Frauenberatungsstellen, Integrationskurse. Also durch das gesamte gesellschaftlich-soziale breite Feld, das muss ich sagen, hat es in Nordrhein-Westfalen seit lange, lange Zeit nicht gegeben. Und in einer Zeit, wo Demokratie doch durchaus schwer angegriffen wird, in einer Zeit, wo gesellschaftlicher Zusammenhalt immer schwieriger wird, sind diese Sozialmaßnahmen, und zwar die kleinen Maßnahmen, diejenigen, die das politische Kitt der Gesellschaft sind. Und dass ausgerechnet dort die Axt beim Sparen angelegt wurde, das muss ich sagen, hat mich persönlich sogar betroffen. Und es war interessant, nehmen Sie ein Beispiel Gesundheit. Es wurde mit einem sehr großen Tamtam vor 2, 3 Jahren das gesamte Thema Telemedizin nach vorne geschoben als eine der wichtigsten politischen Themenfelder. Es wurde sehr viel Geld dort investiert. Ja, und plötzlich ist dieses Thema von heute auf morgen fallen gelassen worden. Das spricht nicht von Nachhaltigkeit und das spricht natürlich auch nicht von Strategie. Und die Maßnahmen, die im sozialen Bereich jetzt gestrichen wurden, die betreffen die Menschen vor Ort und zwar ganz hart. Und wenn es Beratungsstellen nicht mehr gibt, wenn es Angebote der Integration nicht mehr gibt, wenn insbesondere diejenigen in der Gesellschaft, die darauf angewiesen sind, dieses Angebot nicht wahrnehmen können, dann ist Zusammenhalt gefährdet. Und es ging ja nicht um hunderte Millionen, ja, aber die 100 Millionen letztendlich in dem Paket, um die es ging, die haben Teile der Gesellschaft sehr stark getroffen und ich bin sehr froh, dass es mir doch in einigen Feldern gelungen ist, auch durch viele Gespräche mit dem Ministerium, aber auch mit Kolleginnen und Kollegen aus den Regierungsfraktionen, die eine oder andere Maßnahme zurückzunehmen, wie beispielsweise die Streichungen bei der AIDS-Hilfe, weil die wären aus meiner Sicht gesellschafts- und politisch fatal gewesen.
Jetzt waren ja auch deutlich höhere Kürzungen quasi noch vorgesehen. Dann gab es natürlich einen Aufruhr, dann gab es Demonstrationen, dann wurde dann doch deutlich weniger gekürzt, aber es wurde gekürzt, ist natürlich das Argument von der Union beispielsweise. Gut, wir haben halt eine enge Finanzpolitik, wir können uns nicht alles leisten und irgendwo muss auch gespart werden. Und für viele Menschen, beispielsweise eben auch das klassische Wählmilieu, sage ich jetzt mal, von CDU, von beispielsweise auch der FDP, ist vielleicht auch nicht so extrem daran interessiert, mehr Geld für soziale Themen auszugeben. Also ist das nicht auch in der Form quasi ein, ja, erwartbares Thema bei der Union? Und klar, bei den Grünen weniger, aber es ist ja eben eine Koalition, wo jeder Partner auch Gewinne und Verluste quasi hinnehmen muss.
Naja, man muss sehen, wir diskutieren hier über einen Haushalt von 105 Milliarden. Und in einem Haushalt von 105 Milliarden waren die jetzt vorgesehenen Streichungen im Bereich von etwa 80 bis 90 Millionen Euro doch eine vergleichsweise kleine Summe. Aber die Wirkung unten, da wo sozusagen die Angebote stattfinden für die Menschen, die Wirkung war enorm. So, und das ist natürlich ein Abwägungsprozess. Denn eins habe ich in der Politik der letzten Jahre gelernt. Wenn du nicht nachhaltig präventiv finanzierst, zahlst du anschließend wesentlich mehr drauf. Und jede Maßnahme, die ich jetzt nicht durchführe, muss ich wahrscheinlich später doppelt so viel finanzieren. Und von daher kann ich nur sagen, in einem solchen riesigen Gesamtpaket sich auf diese Sparmaßnahmen zu einigen, die letztendlich, ja, ich sag mal, doch nur ein minimaler Beitrag des Haushaltes waren, das war gesellschaftspolitisch sehr gewagt und hat den Zusammenhalt vor allem in der Gesellschaft hier in Nordrhein-Westfalen sehr, sehr stark eingeschränkt. Und das war der Grund, warum ja Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen sind, um sich dagegen zu wehren. Und sie waren ja auch zum Teil erfolgreich und darüber bin ich froh.
Also die These, die ich da auch so ein bisschen raushöre, ist, dass wenn im sozialen Bereich gekürzt wird, dass auch die Demokratie schwächt.
weil wir letztendlich diejenigen schwächen, die in der Gesellschaft eh schwach stehen. Es sind ja die Menschen, die in der Regel sich nicht mit einer Stimme artikulieren können, die in der Regel im täglichen Lebenskampf sich befinden, ja, und die zusehen müssen, wie kriege ich eigentlich diesen Alltag oder die Woche oder diesen Monat auch finanziell gestemmt. Und da muss man natürlich sehen, wenn ich mir anschaue, die Wahlergebnisse und feststelle, wo haben Antidemokraten wie die AfD 20% und mehr, dann ist es genau in den Gegenden und Gebieten, wo diese Menschen wohnen. Und deshalb hat das etwas sehr auch mit Demokratie zu tun.
Mhm. Wie sehen Sie denn jetzt die Rolle der ganzen Wohlfahrtsverbände in dem Ganzen? Die haben ja auch demonstriert, also AWO, Caritas und Co. Wurde deren Position jetzt geschwächt?
Nein, ich glaube, dass die Demonstrationen gezeigt haben, dass die Wohlfahrtsverbände und ihre Mitgliedsorganisationen, die sich ja um Millionen Menschen in unserem Lande kümmern, gezeigt haben, dass sie auch die Stimme dieser Menschen sind, die sie da betreuen. Mhm. Und es waren ja auch sehr viele Betroffene selber bei den Demonstrationen. Ich war ja da, ich habe ja sehr viele Menschen dort ja auch getroffen. Und es war wichtig, glaube ich, jetzt die Stimme aufzuzeigen, ja, es gibt uns. Wissen Sie, diejenigen, die morgen sich in der Pflege um Menschen kümmern, diejenigen, die sonst eigentlich nie auf die Straße gehen, diejenigen, die so sehr mit Familie, mit Arbeit, mit Ehrenamtlichkeit zu tun haben, wenn die auf die Straße gehen, dann muss das ein Alarmsignal sein für jede Gesellschaft und für jede Regierung. Und ich glaube, es war wichtig, dieses Alarmzeichen auch zu setzen, denn wir wissen, die Zeiten werden nicht einfacher und deshalb muss man sich sehr genau überlegen, wo man den Haushalt zukünftig ansetzt oder nicht ansetzt.
Hm. Weiteres Thema, das sehr kontrovers ja auch diskutiert wird, auch bundesweit, ist die Rolle der Gewerkschaften. Jetzt haben Sie auch beim Deutschen Gewerkschaftsbund gearbeitet. Wie würden Sie diese Debatte denn beurteilen? Denn viele sagen ja auch, okay, das geht mir jetzt langsam ein bisschen zu weit, wenn hier wochenlang, überspitzt dargestellt, wochenlang der Müll nicht abgeholt wird, die normalen Menschen in ihrem Alltag quasi durch diese, durch die Streiks der Gewerkschaften beeinträchtigt werden, die Bahn nicht fährt und ähnliches. Können Sie erstens nachvollziehen, wenn Menschen sich darüber beschweren? Und zweitens, wie sehen Sie die Rolle der Gewerkschaften in dem Ganzen?
Also zuerst mal muss man sehen, dass die Sozialpartnerschaft, die Tarifautonomie und das Recht der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber, sich in Vereinigungen oder Gewerkschaften zusammenzuschließen, ein Verfassungsrecht ist. Und dass wir in Deutschland einen Einheitsgewerkschaftsbund, einen deutschen Gewerkschaftsbund haben und seine Gewerkschaften, ist auch die Lehre aus der Nazizeit. In der Nazizeit und vor allem bevor Hitler richtig an die Macht kam, waren die Gewerkschaften zum Teil sehr zerstritten. Und viele der Gewerkschaftsleute, die da engagiert waren, haben sich später im KZ oder im Gefängnis wiedergefunden. Und als 1949 die deutsche Verfassung zustande kam und die Mütter und Väter das geschrieben haben, dann haben sie eine Lehre daraus gezogen. Und die war, dass sozusagen die Einheit der Gewerkschaften, egal wo sie politisch oder gesellschaftlich stehen, ein zentrales Thema ist. Und dass die Vereinigung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Gewerkschaften oder Arbeitgeberverbänden ein wichtiger Stabilisator für diese Gesellschaft ist. Und wenn Sie sich Deutschland anschauen seit 1949 bis heute, dann stellt man fest, dass Deutschland eines der stabilsten wirtschaftlichen Länder Europas und in der Welt ist. Und das hat genau etwas mit dieser Tarifautonomie zu tun. Ja, und wenn Gewerkschaften vor allem im öffentlichen Dienst schon mal streiken und dann der Müll ein paar Tage vielleicht auch liegen bleibt, glaube ich, geht davon nicht die Welt unter. Dann müssen wir auch lernen, vielleicht diese kurze Zeit damit zu leben. Ja, und es ärgert einen, wenn man am Bahnhof steht und wegen Streik vielleicht der Zug ausfällt. Aber das, was wir auf der anderen Seite dafür bekommen, ist eine sehr hohe wirtschaftliche und soziale Stabilität. Und wir erleben jetzt, wo die Zugehörigkeit zu Gewerkschaften oder zu Arbeitgeberverbänden abnimmt, dass wir ein Millionenheer von Menschen haben, die jeden Tag arbeiten gehen, im Niedriglohnsektor arbeiten und obwohl sie den ganzen Monat tätig sind, davon nicht leben können, weil es ihnen nicht ausreicht. und sie müssen zur Gemeinde oder zur Stadt gehen, um aufzustocken, um zusätzlich soziales Geld zu bekommen. Ja, und in starken Zeiten, wo Arbeitgeber und Gewerkschaften starke Organisationsstrukturen hatten, war das bei weitem nicht der Fall. Also Tarifautonomie, die Unabhängigkeit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, sich zusammenzuschließen und auch ihre eigenen Interessen jenseits des Staates zu verhandeln, das war und ist nach wie vor eine der Erfolgsmodelle deutscher Wirtschaft. Und dann sollte uns ein Streik, der an der einen oder anderen Stelle 1 oder 2 Wochen dauern, ja, das muss man halt hinnehmen. Manchmal ärgert man sich darüber, aber die Gesellschaft und die Menschen profitieren davon. Und ich würde mir wünschen, dass viel mehr Arbeitgeber in Arbeitgeberverbänden wären, viel mehr Arbeitnehmer in Gewerkschaften wären, weil ich glaube, das würde sehr wichtig für die Stabilität der Demokratie in unserem Land.
Ein klassisches Gegenargument ist da ja quasi, wenn man auch die aktuelle Lage der Wirtschaft sich anschaut, dass die Unternehmen sich nicht leisten können, da mehr Geld zu zahlen, höhere Löhne zu zahlen. Das ist ja auch eine Debatte beim Thema Mindestlohn jetzt. Wie sehen Sie denn diesen Zusammenhang jetzt zwischen Wirtschaft und den besseren Arbeitsbedingungen, besseren Löhnen, also der auch Rolle der Gewerkschaften eben? Sie haben das ja gerade quasi auch historisch angeführt. Können Sie das nochmal ein bisschen näher erklären, den Zusammenhang jetzt zwischen Wirtschaft und den Gewerkschaften, also den positiven Effekt, den Sie da ja ansprechen?
Naja, in einer Branche, wo selten gestreikt wird und in einem Land, wo selten gestreikt wird, wie Deutschland, ist sozusagen Stabilität ein wichtiger Faktor für wirtschaftliche Entwicklung. Dass wir in so einem wichtigen Bereich, ich nehme das wie die Chemieindustrie beispielsweise, oder nehmen Sie die Energiebranche beispielsweise, da ist Deutschland ein Stabilisator in Europa. Ja? Und das hat etwas damit zu tun, weil die dort Verantwortlichen, auf der einen Seite die Arbeitgeber und die Gewerkschaften, wissen, dass wenn man miteinander was Vernünftiges aushandelt, es auch wirtschaftlich erfolgreich ist für ein Unternehmen. Und dass heute die Automobilkrise da ist oder die Automobilbranche in der Krise ist, hat mit Gewerkschaften gar nichts zu tun, sondern wenn ich in einem Unternehmen wie Ford, das früher Autos für, ich sag mal, eher den unteren Level gebaut hat, wo man vielleicht für 12.000 oder 15.000 Euro sich ein Fiesta gekauft hat, dass man dort plötzlich sagt, nein, wir bauen jetzt nur noch SUVs ab 40.000. Und plötzlich das klassische Käuferklientel nicht mehr da ist. Oder nehmen Sie das Beispiel, dass Deutschland die Elektromobilität im wahrsten Sinne des Wortes verschlafen hat. Dafür können Gewerkschaften relativ wenig. Das ist natürlich eine Frage, wie Management da auch nach vorne geht und mit welchen Ideen man Innovation vorantreibt. Und wir sollten jetzt nicht so tun, als sei die wirtschaftliche Krise, die wir in Deutschland haben, das Ergebnis von Tariflöhnen, sondern sie ist zum Teil ein Ergebnis von verschlafenen Innovationen, und zwar an vielen Stellen. Und die Elektromobilität in der Automobilbranche ist ein sehr gutes Zeichen dafür. Und nehmen Sie den Bereich Gesundheit und Pflege. Ich habe noch die Zeit erlebt, wo Menschen von der Pflege nicht leben konnten. Und ich bin froh, dass jetzt in der Pflege Löhne gezahlt werden, die das anerkennen, dass die Menschen da eine tolle Arbeit leisten, aber auch Löhne gezahlt werden, von denen am Ende des Monats der Beschäftigte auch leben kann. Wir haben lange, lange Jahre in bestimmten Branchen, dazu gehört die Branche Soziales, die Branche Gesundheit, letztendlich als Gesellschaft auf Kosten der dort tätigen Menschen gelebt. Und ja, Arbeit hat ihren Preis und gute Arbeit erst recht. Und Gesellschaften, die wenig Geld bezahlen, sind sehr, sehr selten erfolgreich. Ich habe zumindest in dieser Welt kaum einer gesehen. Und das ist eine Erkenntnis, die wir in Deutschland haben. Und ich empfehle, an dieser Erkenntnis festzuhalten, weil, wissen Sie, wenn sozusagen Unternehmen auf der einen Seite und Arbeitnehmer auf der anderen Seite mit guten Produkten, mit effizienter Arbeit etwas auf den Markt bringen, dann ist es erfolgreich. Wir haben aber in Deutschland an vielen diesen Stellen in den letzten Jahren diese Innovation nicht gehabt. Und das Beispiel Automobil und die Automobilbranche sollte uns eine sehr große Warnung sein.
Da ist jetzt ja ein Gegenargument, zum Beispiel zu sagen, nehme sich China beispielsweise, die halt unter nicht unbedingt guten Arbeitsbedingungen und für sehr geringe Löhne sehr wohl wirtschaftlich sehr erfolgreich sind.
Ja, dazu muss man natürlich sehen, dass China einen völlig anderen Lebensstandard hat als wir. Und das ist ja, man kann jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und sagen, okay, in einem Land wie China gibt es auch Innovationen. Ja klar, weil der chinesische Staat sozusagen als kommunistische Gesellschaft, als Staat die Wirtschaft zum Teil natürlich auch regiert. Na, da gibt es nicht das sogenannte freie Unternehmertum, sondern es gibt im Grunde genommen einen Staatskapitalismus, der da stattfindet, wo der Staat sagt, ich will Elektromobilität und mir ist es egal, ob die Unternehmen das so sehen oder nicht, das beschließe ich und das setze ich durch. Gott sei Dank leben wir in einer Gesellschaft, wo der Staat diese Macht nicht hat, sondern wir demokratische Prozesse haben und der Staat sich aus diesen Entwicklungen heraushält. Also diktatorische Länder sollten nicht ein gutes Beispiel sein für wirtschaftliche Entwicklung, auch wenn die dann durchaus funktioniert. Ja. Aber wir haben ja Gegenbeispiele. Schauen sich doch die USA an. Die USA, das sogenannte freie Land der freien Wirtschaft. Ja, und ich stelle fest, im Bereich der Innovationen, mit Ausnahme der Tech-Unternehmen, das ist das Einzige, was die USA haben, stellen wir fest, dass die USA in vielen normalen Wirtschaftsbereichen, Europa, China oder Indien, hinterherlaufen. Nicht umsonst versucht jetzt Trump mit hohen Zöllen diese eigenen Branchen vor Innovationen der anderen zu schützen. Also Löhne sind ein Faktor in der Wirtschaft, aber wenn wir über Fachkräftemangel sprechen in allen Branchen, garantiere ich, ohne gute Löhne wird sich diese Situation nicht verbessern.
Okay, also wenn wir jetzt schon im wirtschaftlichen Thema sind, Sie haben auch eben am Anfang die wirtschaftliche Lage hier in NRW kritisiert. Können Sie mal ein paar Punkte aufzeichnen, wie man Ihrer Meinung nach aus dieser Wirtschaftsflaute wieder hinauskommen könnte?
Naja, der wichtigste Punkt ist Innovationen und der zweite Punkt ist natürlich Investitionen. Und Investitionen bedeutet, ne, und nehmen Sie Ihr Beispiel China, wenn ich will, dass es bezahlbaren Wohnraum gibt, muss ich Strukturen dafür schaffen, dass es diesen bezahlbaren Wohnraum gibt. Und dann muss der Staat regulativ ordnungspolitisch eingreifen. Das Gleiche gilt in bestimmten Branchen. Also wenn wir wollen, dass wir grünen Stahl produzieren, dann müssen wir auch bereit sein, in die Entwicklung dieses grünen Stahls mehr zu investieren. Und wenn wir bestimmte Branchen nach vorne bringen wollen, kommen wir nicht drum herum, auch diesen Anschub dafür zu machen. Ja, und in den Bereichen muss man einfach sagen, hat die Landesregierung beispielsweise nicht diese Innovation aus meiner Sicht erbracht. Hier hätten wir viel mehr vorangehen müssen, um genau die Entwicklung, die Sie geschildert haben, nämlich den Anschluss an die Welt nicht zu verlieren. Ja, und Nordrhein-Westfalen, und da müssen wir sehr stolz drauf sein, ist ein Industrieland nach wie vor. Und in den Krisen der letzten Jahre und Jahrzehnte haben diese Welt nicht die Länder am besten abgeschnitten, die Dienstleistungen hatten, sondern die industrielle Produktion hatten. Und wir müssen alles dafür tun, diesen industriellen Sektor, diesen Kernbereich zu erhalten und in den zu investieren. Und da nützen keine schönen Wetterreden etwas, sondern am Ende des Tages geht es darum, welches Geld, auch welche Finanzmittel stelle ich zur Verfügung, um diese Innovationen voranzutreiben. Und da gibt es ja andere Bundesländer, ich nenne hier einfach ein Bundesland, was politisch aus meiner Sicht ja immer unverdächtig ist, Bayern. Die Bayern haben andere Entwicklungen und das hat auch mit anderer Politik etwas zu tun im Bereich Wirtschaft und wo gehe ich voran. Und von daher glaube ich, dass wir da durchaus politischen Nachholbedarf haben.
Mhm. Was glauben Sie denn, was die Bayern richtig machen oder was da besser läuft oder warum es da besser läuft?
Naja, indem man viel mehr Geld in innovative Wirtschaftspolitik investiert. Mhm. Ja. Auch in Bayern hat man gemerkt, dass die Automobilbranche nicht mehr nur die einzige Zukunftsbranche ist. Man investiert jetzt in andere Bereiche, in die wir zwar nicht investieren müssen, weil wir andere Schwerpunkte haben, aber schauen Sie nach Bayern im Bereich beispielsweise der Luft- und Raumfahrttechnik, ja, wo in Bayern ja sehr gezielt in diese Branchen investiert und diese Branchen unterstützt werden. Das Thema Wassertechnologie spielt da genauso eine Rolle. Ja. Das heißt, dieser Transformationsprozess, den wir überall ja weltweit haben, Das ist ja nicht Gott gegeben, dass man dem plötzlich unterliegt, sondern dem muss man natürlich gegensteuern. So, und dieses Gegensteuern heißt, entsprechende Politik zu betreiben und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Und da ist manchmal geräuschloses Regieren vielleicht zu wenig.
Okay. Wir haben am Anfang schon mal über Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderung gesprochen. Was würden Sie denn sagen, sind da jetzt, so auf NRW bezogen, die größten Lücken, die wir noch haben? Also was muss da noch gemacht werden?
Die größten Lücken sind im Grunde genommen der gesamte Lebensalltag. Ein zentrales Thema ist die Barrierefreiheit. Und bei Barrierefreiheit geht es nicht nur um die Stufen. Wie viele Arztpraxen, wie viele Apotheken haben wir, die noch Stufen haben? Wie viele Hausärzte, Fachärzte und sonstige haben, die noch Stufen haben? Wie viele Physiotherapie, Ergotherapie, Krankengymnastik haben wir, wo es Stufen gibt? Das ist aber nur ein Beispiel. Barrierefreiheit bedeutet aber auch zum Beispiel den Zugang zu Medien. Das ist die Frage, wie wir Gebärdensprache, ich sag mal, zu einem Lebensalltag machen, ja? Wie kriegen wir es hin, dass Menschen mit Behinderung einen größeren Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen? Wir haben die Situation, dass Menschen mit Behinderung, obwohl sie studiert haben, doppelt so hoch von Arbeitslosigkeit betroffen sind als Menschen ohne Behinderung. Oder nehmen Sie das gesamte Thema des Zugangs zur medizinischen Versorgung. Menschen mit Behinderung brauchen bestimmte Formen von medizinischer Versorgung. Diese medizinische Versorgung ist nicht im Lande, nicht überall gegeben. Noch heute bekommen Eltern oder Betroffene den Hinweis, ja, dann fahr und dahin, da gibt es vielleicht eine Klinik, die das machen kann. Und die Klinik ist dann 100 Kilometer in Bielefeld entfernt. Ja? Das heißt, in vielen gesellschaftlichen Lebensfragen, dazu gehört natürlich der Zugang zur Kultur, der Zugang zum Sport, die Frage Bildung, Kita, ja, also wir sind weit von einer Inklusion, wir haben vieles erreicht, wir haben sehr vieles erreicht, wir sind aber nach wie vor weit von der wahren Teilhabe entfernt, weil wahre Teilhabe bedeutet, dass sie in den Köpfen stattfindet. Und beispielsweise so etwas wie leichte Sprache heute in unseren Behörden Normalität sein muss. Das haben wir natürlich nicht. Oder nehmen Sie den Zugang zum gesamten System der Universitäten. Auch da ist es so, da brauche ich gegebenenfalls Begleitung. Da brauche ich jemanden, der mich als Lotsen an die Hand nimmt. Also wir haben in vielen Bereichen sehr vieles erreicht, aber eine inklusive Gesellschaft im Sinne der Vorgaben, die unsere Verfassung uns gibt und im Sinne sozusagen der Würde jedes Einzelnen, da sind wir noch einiges von entfernt.
Aber was wären denn jetzt konkrete politische Maßnahmen, die man ergreifen könnte, um da Stück für Stück was zu verbessern?
Ja, konkrete Maßnahmen beispielsweise würde bedeuten, dass wir in der flächendeckenden Ausbau der Gesundheitsversorgung das Thema Mensch mit Behinderung zu einem der zentralen Punkte machen müssen. Ja? Wir müssen einfach sagen, okay, jede Klinik muss eigentlich in der Lage sein, auch einen Mensch mit Behinderung zu betreuen. Das darf nicht nur in spezialisierten medizinischen Versorgungszentren in 12, 13, 14 Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen erfolgen, sondern wir haben in Nordrhein-Westfalen 2,5 Millionen Menschen mit Schwerbehinderung. Also 2,5 Millionen Menschen, das ist mehr, wie manch ein Flächenland in der Bundesrepublik hat. Und da sind noch nicht die darunter, beispielsweise mit psychischen Erkrankungen, die für sich in Anspruch nehmen, gar keinen Schwerbehindertenausweis haben zu wollen. Diese Gruppe steigt, und die steigt immer mehr. So, und wenn wir als Gesellschaft nicht wollen, dass diese Menschen vom Leben abgekoppelt sind, müssen wir konkrete Maßnahmen einleiten, damit das funktioniert. Und das geht beispielsweise ganz einfach um die Frage, wie komme ich in eine Wohnung? Wir brauchen barrierefreie Wohnungen, davon viel mehr. Wir brauchen Wohnungen für den Rollifahrer, genauso aber wie für die Frau oder den Mann mit Kinderwagen oder mit Rollator. Und wir sind im demografischen Wandel. Und dieser demografische Wandel wird uns treffen, ob wir wollen oder nicht. Und zu warten und zu glauben, das geht an uns vorbei, das wäre ein großes politisches Versagen. Inklusionspolitik ist nicht nur Politik für Menschen mit Behinderung. Inklusionspolitik ist eine eine Politik für die breite Masse der Menschen in unserem Lande. Und das gilt in allen Lebensbereichen. Und da glaube ich einfach, ist es falsch, an dieser Stelle nicht voranzugehen oder gar finanzielle Mittel nicht mehr bereitzustellen.
Welche Rolle spielt denn NRW in der deutsch-polnischen Freundschaft?
NRW spielt eine sehr wichtige Rolle. Das hat natürlich mit der Tradition damit zu tun, dass in Nordrhein-Westfalen seit Generationen sehr viele polnischstämmige Menschen leben. Wenn Sie heute nicht nur durchs Ruhrgebiet, sondern auch durchs Bergische Land fahren und Sie bleiben vor Häusern stehen und Sie schauen sich die Namen an, dann sind viele Namen mit dem Ski am Ende, haben eine polnische Tradition, ja. Und es waren die Stallarbeiter und die Bergleute aus Schlesien, die mal oder aus Preußen, die früher mal nach Nordrhein-Westfalen und zwar bevor es Nordrhein-Westfalen gab, schon in der Preußenzeit hier hingekommen sind. Und wir haben dann nach den unterschiedlichen Wellen der letzten Jahre und Jahrzehnte viel Zuwanderung aus Polen gehabt. Nicht nur Arbeitsmigration, sondern natürlich auch die Menschen, die beispielsweise in den 80er Jahren vor dem Kriegsrecht in Polen geflohen sind. Wir haben viele Familien, die Verbindung haben. Das ist der Grund, warum Nordrhein-Westfalen ja eine Partnerregion in Polen hat, nämlich Schlesien. Das ist der Grund, warum wir in Nordrhein-Westfalen sehr, sehr viele Städtepartnerschaften, Schulpartnerschaften, viel Austausch, Schülerinnen und Schüleraustausch mit Schulen haben, nebenbei gesagt auch hier in Solingen, ja, weil es diese traditionelle Verbindung gibt. Und diese Verbindung zwischen, wissen Sie, Nordrhein-Westfalen als ein Teil unserer Bundesrepublik mit einem Land, das 1939 mal überfallen wurde von Nazi-Deutschland. Das ist heute ein wichtiger Teil von Friedenspolitik auch. Das Weimarer Dreieck zwischen Polen, Frankreich, Deutschland oder zwischen Nordrhein-Westfalen, Polen und Frankreich, das ist ein Stabilisator für den Frieden und die Entwicklung in Europa. Und deshalb engagiert sich NRW auch da vorbildlich, unabhängig, wer hier in diesem Lande regiert, weil wir einfach glauben, dass das ein notwendiger Prozess ist. Und, das darf man nicht vergessen, Polen ist heute eine sehr starke Wirtschaftsnation mit einem sehr hohen Wachstum. Wir kaufen dort viele Produkte ein aus Nordrhein-Westfalen, aber wir liefern auch viele Produkte. Das heißt, das ist eine Win-Win-Situation, nicht nur in gesellschaftlicher Sicht, sondern auch in friedenspolitischer Sicht, aber auch im Sinne einfach vom menschlichen Austausch. Und wer einmal in Polen war und in Städten wie Gdańsk, wie Krakow oder Breslau, also Wrocław ist und zum ersten Mal aus Nordrhein-Westfalen dahin fährt, ja, der staunt ziemlich, was das für tolle Städte sind. Zum Teil ehemalige deutsche Städte, die von den Polen wieder aufgebaut wurden, originalgetreu. Ja. Das heißt, diese Zusammenarbeit Polen-NRW ist wirklich ein Beispiel für gelebte Freundschaft, ein Beispiel für gelebte wirtschaftliche Entwicklung. Ja, und das ist ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung des Friedens in Europa. Und NRW wie Polen haben große Verantwortung auch im Zusammenhang mit der Ukraine übernommen. Nicht nur mit unserer Partnerregion in der Ukraine, sondern beide Länder haben ja auch sehr viele Menschen aus der Ukraine auf der Flucht aufgenommen und ihnen geholfen.
Welche Rolle spielen Sie denn jetzt in dem Ganzen? Also Sie sind ja beispielsweise auch in Polen geboren. Kann ich mir vorstellen, dass Sie reisen oft nach Polen, führen da Gespräche zu den Themen, die Sie gerade angeführt haben. Wie kann ich mir diese Arbeit der Landtagsabgeordneten, die aus NRW mit Polen zusammenarbeiten, wie kann ich mir das genau vorstellen?
Also Nordrhein-Westfalen hat im Landtag mehrere Parlamentariergruppen. Das sind Parlamentariergruppen, die sind fraktionsübergreifend. Wir haben Parlamentariergruppen Benelux, wir haben Parlamentariergruppe Frankreich und wir haben, und das ist eine der ältesten Parlamentariergruppen auch, das ist die Parlamentariergruppe Polen, heute heißt sie Polen-Ukraine, Mittelosteuropa und wir sind etwa 30 Abgeordnete, die in dieser Gruppe sind, die sich regelmäßig treffen. die mit Gesprächspartnern und Partnern aus Polen beispielsweise sich treffen. Wir haben diese Woche ein Treffen mit dem polnischen Generalkonsul. Wir treffen aber auch uns mit Wirtschaftsvertretern, mit Leuten aus Wissenschaft und Forschung und aus Schulen und so weiter. Ja, und wir reisen natürlich auch dorthin. Und das ist ein wichtiger Punkt, nämlich Menschen, mit Menschen direkt zu sprechen, den direkten Kontakt zu haben, weil das ist eine wichtige Grundlage, damit beispielsweise Städtepartnerschaften funktionieren, Schulpartnerschaften funktionieren. Und wenn wir in Solingen an einer der Schulen Besuch aus Polen haben, bin ich immer eingeladen und wenn ich Zeit habe, fahre ich auch zum Gegenbesuch nach Polen mit. Nebenbei gesagt, das ist etwas, was die Abgeordneten auch zum größten Teil selber bezahlen, selber auch finanzieren. Mhm. Nicht, dass der Eindruck entsteht, aha, die machen da gerne Lustreisen in diese Länder. Ist bei weitem nicht so. Das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Nicht nur, weil ich dort geboren bin und deshalb da die Sozialisation habe, sondern weil ich zwischenzeitlich auch sehe, welchen enormen Mehrwert das hat. Ja? Für unser Land, aber auch für jeden Einzelnen. Und deshalb pflege ich diese Kontakte, auch in schwierigen Zeiten, wenn in Polen manchmal Regierungen da sind, die politisch etwas anders verfolgen, als wir das vielleicht sehen. Aber wir sollten immer im Gespräch bleiben, weil das ist jegliche Grundlage für das gemeinsame Zusammenleben im Haus Europa. Und deshalb ist es wichtig, sich zu engagieren, sei es in Polen oder in anderen Ländern Europas oder darüber hinaus. Weil nur wenn ich die anderen Länder kenne, mit den Menschen auskomme, mit ihnen zusammenarbeite, ja, dann bin ich in einer Zeit, wo ich auch keine Waffen oder sonst was benötige. Und in dieser Zeit, in der wir leben, ist das ein ganz, ganz, ganz wichtiges Anliegen von mir.
Ein Land, über das deutlich weniger viel gesprochen wird, ist Belarus. Da haben Sie letztens im Landtag auch eine Rede zu gehalten. Möchten Sie kurz ein bisschen was dazu sagen, wieso die Lage in Belarus ist und Ihr warum Ihnen das wichtig ist?
Naja, Belarus ist natürlich ein Staat, das sehr von Russland abhängig ist. Und der Präsident Lukaschenko und Putin sind sich ja in vielen politischen Fragen einig. Und man muss einfach sagen, Belarus ist natürlich kein demokratisches Land. Es ist kein Land, wo es Pressefreiheit gibt, wo es Menschen gibt, wenn sie demonstrieren, im Gefängnis landen. Es ist ein Land, aus dem viele auch geflohen sind. Und es liegt mitten in Europa. Und ich finde, wir sind sehr verpflichtet, weil wir die Freiheit haben, weil wir die Demokratie haben, ein klares Zeichen zu setzen, auf welche Ebene wir uns sozusagen engagieren. Und ich finde, es ist wichtig, sich für die zu engagieren, die beispielsweise in Belarus für Demokratie kämpfen. Und viele von denen sind dann halt im Gefängnis. Ja? Viele brauchen Unterstützung. Und unser Ziel muss ja sein, mehr Demokratie zu schaffen und nicht zuzulassen, dass dieser undemokratische Virus, der sich jetzt allgemein in Europa verbreitet und immer stärker wird, dass dieser undemokratische Virus auch das am Ende erzeugt, was wir in Belarus haben, nämlich ein diktatorisches Regime. Ja? Jeder, der irgendwie glaubt, naja, so schlimm wird es nicht werden, muss ich dieses Land anschauen und sehen, was mit insbesondere vielen engagierten politischen Frauen passiert ist, die in diesem Land für bessere Lebens- und Gesellschaftsbedingungen für die Demokratie gekämpft haben. Viele mussten fliehen, viele sind nach wie vor im Gefängnis und deshalb ist es wichtig, ihnen eine Stimme zu geben und deshalb gebe ich denen auch meine Stimme.
Sie haben eben schon angesprochen, viele Regierungen hier in Europa stehen, also die Demokratien stehen unter Druck, unter Bedrohung, wenn man so will. Was würden Sie denn sagen, sind Auswege aus dieser Krise der Demokratie, in der wir uns aktuell befinden?
Ich glaube, wichtigste Auswege sind, dass wir feststellen müssen, und das habe ich ja vorhin auch im Laufe unseres Gesprächs ja schon gesagt, viele Menschen fühlen sich in dieser Gesellschaft zurückgelassen. Viele Menschen sagen, naja, die da oben, wer das auch immer ist, die tun ja gar nichts für mich. Und sie verbinden das oft mit ihrem Lebensalltag. Sie sagen, wow, ich gehe jeden Tag arbeiten, ich gehe jeden Monat arbeiten, aber wenn es Monats reicht es nicht mal aus, dass ich alle meine Kosten trage. Viele Menschen erleben, dass das Versprechen von einer Gesellschaft, die für alle einen Aufstieg garantiert, nicht mehr gegeben sind. Und dann kommen Rattenfänger, die sagen, es gibt einfache Lösungen. Die einfache Lösung ist, schmeiß die Migranten raus und schon wird alles besser. Nun wissen wir auch aus der deutschen Geschichte heraus, dass das in der Regel nicht nur im Chaos endet, in einem antidemokratischen Strukturwirrwarr endet, sondern am Ende des Tages Menschen Verlierer sind. Und da muss man zwei Sachen tun. Diese Ideologien muss man enttarnen, was sie in Wirklichkeit wollen. Und das andere ist, wir müssen uns als Kümmerer jedes einzelnen Menschen verstehen. Denn wir erleben, es sind vor allem oft diejenigen, die in, ich sag's mal so, abgehängten Regionen, Stadtquartieren oder in abgehängten Strukturen leben, die genau sich dann diesen antidemokratischen Prozessen nicht unbedingt anschließen, aber ihnen die Stimme geben. Nicht jeder, der da wählt, ist unbedingt ein Nazi oder ein Antidemokrat, aber die Antidemokraten wissen, wie man antidemokratische Politik mit den Stimmen macht. Und deshalb ist es wichtig, klar Flagge zu zeigen. Es ist wichtig, sich um die Menschen zu kümmern. Das ist schwer, ich weiß. Und das ist ein Bestandteil meiner täglichen Arbeit, sich natürlich auch um die Abgehängten zu kümmern. Und es ist deshalb auch wichtig, dass wir Demokratiemaßnahmen auch weiterhin als Staat unterstützt. Dazu gehört beispielsweise das gesamte Thema der demokratischen Bildung. Da dürfen Mittel nicht gespart werden, egal auf welche Ebene. Und je mehr Menschen erfahren, dass Demokratie für sich selber auch etwas ist, was sie nach vorne bringt und ihnen Freiheit ermöglicht, aber auch Lebensstandard sichert, umso weniger anfällig werden Menschen dafür. Und deshalb ist es wichtig, jeden Tag auch dafür zu kämpfen. Denn aus der Vergangenheit, aber auch dem Lebensalltag der letzten Jahrzehnte, wenn ich in Polen an die rechtskonservative nationale Regierung denke, da hat man innerhalb kurzer Zeit das gesamte Justizsystem ausgehebelt. Da gab es im Grunde genommen keine freie Judikative mehr. Und am Ende ist Verlierer jeder einzelne Mensch, weil es niemanden da gibt mehr, der ihn schützt. Ja? Unabhängige Gerichte, eine unabhängige Justiz ist wichtig, um Menschen zu schützen. Eine unabhängige Presse ist wichtig, damit Meinungsbildung erfolgen kann. Und das, was diese Antidemokraten machen, das Erste ist, sie gehen an die Justiz und an die Presse. Und das sollte jedem ein Warnsignal dafür sein, wie gefährlich es ist, wenn man manchmal den Falschen die Stimme gibt. Denn jeder heute kann und will sich informieren. Heute kann niemand mehr wie 33 sagen, ich habe davon nichts gewusst. Heute kann man es wissen, wenn man es will. Und wenn man es nicht wissen will, dann tut man es bewusst und lässt es über sich ergehen. Und dann darf man nachher nicht sagen, dafür bin ich nicht verantwortlich. Für Demokratie ist jeder Einzelne von uns verantwortlich. Egal, ob er reich ist oder arm ist, ob er Unternehmer oder Arbeitgeber ist, ob er katholisch, evangelisch oder Muslime ist. So, und das, glaube ich, ist entscheidend für das Überleben der Demokratie, nicht nur bei uns, sondern in Europa. Die Zustände, die wir jetzt bei Trump erleben, zeigen, wie schnell Demokratie außer Ruder geraten kann. Und dagegen müssen wir uns wehren.
Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Neumann.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, meldet euch gerne via Social Media. Auf Instagram und TikTok findet ihr weiteren Content sowie auch die Möglichkeit, Fragen an zukünftige Gäste zu stellen. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch um 20 Uhr. Bis dahin und bleibt nett zueinander.